Die Jungfrau von Voltaire, 13. Gesang. Abreise aus dem Schloss Coutendre. Kampf zwischen dem Mädchen von Orléans und Johann Chandos. Die besiegte Jungfrau wird einem seltsamen Kampfgesetz unterworfen. Es war die glänzende Jahreszeit, wenn die Sonne am Ende ihres Laufs den nächsten Zeit stiehlt, um dafür ihren Tag reicher zu machen. Dein Ehrentag, o großer Sankt Johann, du Redner in der Wüste. Und du, sein Namensgleicher, der mit Astolfus die bekannte Reise nach dem Mond gemacht, wenn du dermaßen dem liebenswürdigen, seltenen Sänger deinen Schutz verliest, der Ferras Herrscher mit dem Gewebe seiner lustigen Erzählungen vergnügt, so breite du den wohltätig hilfreichen Arm auch über mich. Schütze mich vor jenen allzu harten Geistern, die die schweren Mutes voll mir meine leichte Satzführung bekriegen. Und hilf, dass ich zur rechten Zeit dann wieder ernsthaft werde. Und das ist es vornehmlich, um was ich bitte, dass ich meinen Lesern niemals zur Langeweile gereichen möchte. Als unsere stolze Johanna von einem Ausflug im Park ein wogendes Gedränge waffenreicher Ritter, Frauen und Knappen sah, da glaubte sie nicht anders, als die Briten stünden vor Coutendre. Damit ließ sie sich aber nur vom Schein betrügen, wie sie denn leider so oft schlecht sah und hörte. Und Sankt Dionys heilte sie leider ebenfalls von diesem Fehler nicht. Denn nicht war es ein Brite diesmal oder ein Unglück dreuender Feind, der jetzt auf Coutendres Schlosshof stand und wartete, sondern Dunois war es, der zurückgekehrt von Mailand kam, und Herr Trimouille, der mit seiner Dorothea, der er nicht von der Seite wich und die von Liebe hingerissen sie erwiderte, ohne noch die geringste Furcht von der Inquisition zu fühlen. Sie waren alle paarweise hier, um bei der Nacht froh einzukehren. Doch als der König die Johanna eilig die Stiegen abwärts stürmen sah, glaubte auch er an nahen Kampf, folgte ihr schnell und ließ dabei die schöne Agnes wieder mit dem Pagen allein. Beneidenswerter Knabe, der du nun viel glücklicher als dein König wurdest, wie danktest du jetzt aus allertiefster Seele deinem Heiligen? Schnell musstest du die Kleider wieder anziehen, und Agnes half dir tief gerührt dabei und glich in diesem Spiegel der aufgeblühten Rose, und ihre scheue Hand, wie oft, wenn sie in Zärtlichkeit und Liebe dich umkoste, verirrte sich voller Unruhe, und es schien, als käme sie mit Ankleiden niemals zu Ende. Oh, wie viel sanfte Liebesküsse drückte er auf ihren Mund. Endlich waren sie beide fertig und stiegen in den Park. Ach, auch der Beichtiger, da der Schöne ihm vorüberging, wie fühlte er sich abgelenkt. Die süße Agnes hielt sich nun im Gleichgewicht mit Augen, Mienen, Haltung, und Herr Bonifuchs sprach gleichzeitig wortreich auf den König ein, indem er ihm zur Kenntnis brachte, dass in der Grotte ein Gottesbote gestanden sei, um ihm das Ende von Englands Herrschaft zu verkünden, und dass der König Karl nun sicher siegen werde. Wie gerne glaubte ihm der König dies, dem das Glauben ja so eigen war. Und auch die Jungfrau stützte diese Rede und sagte, dass man nur des Himmels Hilfe anzunehmen habe, und meinte, dass es Zeit sei, nun zum Heer zu eilen, das sonst Ursache hätte, sich ob des Königs Abwesenheit Bass zu beunruhigen. Und ohne einen Augenblick zu schwanken, erklärten sich auch Dunois und La Trimouche bereit, nachdem die schöne Dorothea dem König vorgestellt, von ihm aufs huldenreichste empfangen und von Agnes herzlich umarmt und auch geküsst worden war, und suchte daher diese Schwadron von Edlen endlich den Ausgang aus dem Stammschloss des Barons Coutendre. Der Himmel liebt es, über irdisches Leid zu lächeln. Und mein Kater hat jetzt gerade seine paar Minuten. Also, der Himmel liebt es, über irdisches Leid zu lächeln. Und so belächelt er auch heute im Wiedersehen den Zug der Franken. Och Mann.
Ey, Katze.
Mach das ein bisschen leiser. Edelknaben und Damen, die ihren Weg so herzensfroh weiter verfolgten. Frankreichs König ritt neben seiner Schönen, die, wie drum ihr Herz zur Treue zwingend, ihm ihre Hand von ihrem Pferde aus zu halten gab und die seine dabei zärtlich drückte. Und doch, oh Schwäche, schielte sie von Zeit zu Zeit zum schönen Pagen hin. Der psalmodierende Beichtiger stockte öfters im Gebet murmeln. So bezauberte ihn diese Ansammlung von Reizen, die vom König, seinem Pagen Agnes Latrimouche und von dessen Dorothea ausging, die in eitel Freude und Glück versunken miteinander inniglich beredeten, wie sie nach dem Krieg in wohligem Frieden auf dem Landgut, das gemeinsam sie besaßen, leben würden. Und Johanna, stolz zu Esel, stützt in Amazonentracht die wehende grüne Feder an, dem Helm, den französischen Thron, spricht vom Kampfesglück besessen mit dem guten Karl, von nichts als vom bevorstehenden Ruhm. Nur im Stillen seufzt sie nach Dunois, ihrem Waffenfreund. Denn noch immer kann sie es nicht vergessen, dass sie gewandlos ihn gesehen. Bonneau endlich beschließt den Reigen und schweigt in seinem Patriarchenbad hinein. Er hat, ein kostbarer Diener seines Herrn, an alles gedacht und nichts vergessen. Zwei Maultiere folgen ihm, mit mancherlei bepackt wie altem Wein, Würsten, Pasteten, Schinken und Hühnern, die entweder schon gekocht oder der Zubereitung nahe sind. So reiste man frohen Mutes, als Johann Chandos, der allerorten Agnes und seinen Pagen suchte, an eines schattenlosen Waldes rand, das Schwert in Händen auf die Schar französischer Helden stieß. Auch Chandos befand sich in adliger Begleitung. Auch seine Schar war schön und gleich an Zahl mit der des allzu sehr verliebten Königs. Doch war sie anderer Art. Man sah dort weder Mädchenbusen, noch gab es schöne Augen, die in die Runde blickten. Chandos Stimme tönte aufgebracht, als er zu den Franzosen hinüberrief: »O, ihr Galanten, die mein Zorn schon lange sucht, was sehe ich dort? Drei wunderbare Mädchen nahmt ihr mit auf eure Reise, und Chandos soll nicht eine einzige haben? Gut, also lasst uns darum fechten. Mag hier das Glück entscheiden, wer von uns siegt, dem stehe es nochmals frei, von diesen dreien die Schönste zu erkiesen und mit ihr nach Gefallen zu verfahren.« Der König, entrüstet über die Lästerrede, will ihm mit einem Spieß zu Leibe. Doch Dunois ruft: »Mein König, lasst mich machen und meines Prinzen Ehre rächen.« Schon stürzt er raschen Laufs den Briten sich entgegen, da fällt Trimouche ihm hastig in den Degen. So will ein jeder gern die Ehre haben, bis Freund Bonneau, der oft das Gute rät, den Vorschlag macht, das Los entscheiden zu lassen, wie es in alten Königs- und Heldenzeiten stets geschah. Da dieser Vorschlag Anklang findet, ergreift er selbst die Würfel und wirft. Und Dionys, von oben auf die Szene blickend, lenkt den Zufall und Johanna trifft das Los, auf das des Büßermönches Frevelspiel durch diesen ehrenvollen Loswurf jetzt gesühnt werde. Sogleich läuft sie, von Heldenmut beseelt, hinter ein Gebüsch, wo sie den Gürtel löst und ihre feste Rüstung anlegt, die schon ihr Knappe für sie in Bereitschaft hält. Darauf besteigt sie heiß und zornes voll ihr Kampfross, schwingt die Lanze und, ihre Knie zusammenpressend, ruft die 11.000 Schönen sie um Hilfe an, die treuen Schützerinnen aller Jungfrauschaft. Nun stehen also sich Johann und Johanna gegenüber. Und Mut und Tapferkeit, bei beiden ist vollkommen gleich. Hei, wie sie Stirn an Stirn anspringen und wie die Rüstungen zusammenklirren, bis die Flammen in die Höhe schießen und der Strom des Blutes hin auf grüne Wiesen rinnt. Wie hallt das eherne Echo der hufbeschlagenen Pferde, wie stürzen beide Kämpfer oft nach vorn, wie zittert jede Gruppe für ihren Helden. Nun hat die Kämpferin für Frankreichs Ehre zwar festes Fleisch und kräftige harte Knochen, doch in allem übertrifft sie leider Johann Chandos. Und da sie nun in diesem Kampf um eine haaresbreite Linie von ihrem Mittelpunkt abgewichen war, ereignete es sich, dass plötzlich ihr Gaul stieg, dass sie ins Wanken kam und sich auf ihrem schönen Rücken und den artigen Hüften auf der Wiese hingestreckt fand, so fallend, wie ein Mädchen eben fallen muss. Nun glaubte ja Chandos, dass er mit Dunois oder gar dem König kämpfte, so eilte er denn schnell, den Helm zu öffnen, um den Gegner zu erblicken. Doch, ach du gütiger Himmel, darf er diesem Anblick trauen? Er sieht einen schmachtend langen Blick, volle, wirre Tränen schießen unterm Helm hervor. Erregt nestelt er den Panzer auf und, oh, lustvoll Wunder, ihm begegnet eine Brust, gewölbt in zwei runden, festen Kugeln, die mit rosigen Knöspchen ausgeschmückt sind. Sie bezeugen ihm, dass dieses Mal der Himmel ihm wahrhaftig Gnade zugedacht, und er dankt ihm drum zum ersten Mal. »Nun ist sie die meine«, ruft er selig aus. »Johanna d'Arc, Jungfrau von Orléans, nun wollen wir uns rächen. Ich habe zwiefach Recht auf sie, wenn ich die stolze Schönheit niederstrecke. Mars und die Liebe stehen mir bei.« Dies Wort bekräftigen ihm seine umstehenden Pagen. »Stoß zu, Herr«, rufen sie, »besiegelt des englischen Thrones los und lasst euch von Lurdin um alles in der Welt nur nicht entmutigen. Mag er die Jungfrauschaft auch für dahin noch als den heiligen Schild für Frankreich schwingen. Euch ist sie nun des Sieges Unterpfand. Die Uri-Flamme auf und nehmt sie euch!« Entsetzt hörte Johanna diese Sprache und tausendmal rief sie Sankt Dionys und Dunois an, den heldenhaften Mann, damit er diesen schamentblößten Sieg verhindere. Doch half ihr niemand, denn ein Kriegsgesetz hat seltsame Gewalt. Auch der himmlische Esel sah zur Erde hingestürzt mit hängenden Ohren und seitwärts anliegendem Kopf. Vier Hufe flogen ziellos in der Luft, verwirrten Auges nach Johanna und nach Chandos hin. Schon lange näherte er in seinem Sinn nämlich ein ganz verschwiegenes Flämmchen edler Leidenschaft, wie es die Esel unserer Erde nur selten kennen. Des Königs Beichtiger aber erbebte angesichts der Wendung der Dinge, weil er befürchtete, dass sein geliebtes Beichtkind um Frankreichs Ehre willen vielleicht mit Agnes im Verein Johann Chandos Beispiel folgen und damit auch La Trimouche verlocken könne, das Gleiche mit seiner Dorothea zu tun. Daher kniete er hin und betete angestrengt und meditierte dabei leise über Ursach, Wirkung und Natur der süßen Fleischessünde. Und wie er so aufmerksam seiner Gedankenlauf sich hingab, wurde ihm die sonderbarste von allen Traumvisionen. Er sah, wie alle Helden früh und später Zeit von Mädchenlippen Blumen pflückten und sah die Schönheiten der Weltgeschichte jede ihrem Helden auf dem Schoße sitzen und von den süßen Ketten des Paphos hein umwunden. Wie bei des Tages Wiederkehr Zephire gaukeln, wie die Vögel ganz von süßer Brunst bewegt, zugleich die Bäume und Blätter zittern machen, die Schmetterlinge sich auf Blumen wiegen und Löwen im Schatten zu ihrer zahm gemachten Hälfte laufen, so sah er auch den schönen Franz, den ersten von Annas Liebe bezwungen, Karl zugleich der Flämen und der Maurin dienen und beide sich dabei die Gicht und andere schlimme Entkräftung holen. Der zweite Heinrich hegte Diana in einem Heer von Amoretten ein. Der sechste Alexander erschuf sich in höchst unheiliger Verliebtheit, die seinen geistlichen Hirtenstab an den Nagel hing, mit der Vanoza. Viele Verwandte, darunter die Lucretia, die ihn über Gebühr zu Zärtlichkeiten getrieben haben soll, und so fort. In Frankreich folgte die Zeit des großen Sonnenkönigs auf goldgeschmücktem Thron, dem Liebe und Wollust gleichermaßen zur Seite standen. Und dann die der Regentschaft. Nun, wer hat Lust, den Reigen vorzuspinnen? Ach, wenn ich alles sagen könnte. Aber nein, ich schweige jetzt. Ich bin zu klein, bin zu gering dazu. Ha, ruft der Mönch, von der Ekstase hingerissen. Wenn solcher Art die Großen auf der Erde den Zwiekampf mit der Schönheit als Gesetz dem Weltall gaben, darf ich noch jammern, wenn Herr Chandos sich auf die beiden Knie neben seine braune Herrin legt? Geschehe uns also Gottes Wille. Amen. Allein er irrte doch, der brünstige Mönch. Sankt Dionys sah der Jungfrau Jammer. erduldete es nicht, dass so die Zukunft Frankreichs in einem Atemzug verwelken sollte. O Leser und Freund, vielleicht hörtest du schon von jenen schnürenden Bändern reden, welche zu jener Zeit die Kniehose festmachten und die es aufzuknüpfen galt, wollte man sich des Kleidungsstückes entledigen. Nun denkt, welche seltene und furchtbare Zauberwirkung hier in Erscheinung trat und womit der Heilige in letzter Not bewies, dass er zum Schutz der Ehre und des Rechts noch stets das rechte Mittel fand. Denn jene Bänder, sie erwiesen sich als unaufknüpfbar. Und damit schwand die Glut dahin, das heiße Feuer ward zu Eis in einem Augenblick. Seht ihr's, auf welche Weise Dionys den stolzen Briten alle hohen vaterländischen Pläne und zu gleicher Zeit der Rache Lust durchkreuzte? Nun konnte die Johanna ihm erhobenen Haupts entfliehen, die halb verlorenen Sinne belebten sich aufs Neue und mit schrecklicher Ehrfurcht gebietener Gebärde sich erhebend fuhr sie ihn an: Du siehst, dass du nicht unbesiegbar bist und dass Gott dich im größten Streit, den je ein Mann zu kämpfen hatte, ganz verließ. Du siehst, wie deine Glorie geschwunden ist. Wohlan, ich werde diese Schmach, die du jetzt Frankreich hiermit angetan, noch rächen. Ich gebe dir auf, mich unter Orléans Mauern wiederzutreffen. Chandos erwiderte aber schnell gefasst: Wohl, Schöne, auf Wiedersehen, denn dort wird St. Georg mir seine Stärke leihen. Und ich verspreche dir das Unrecht, das ich heut dir tat, das selbst dann wieder gut zu machen. Weiter geht es in der nächsten Folge mit dem 14. Gesang.